Hallo und herzlich willkommen zur Sehnsucht nach mehr. Wie kann ich richtig leben? Das ist die Frage, die sich viele unserer Altersgenossen, viele junge Menschen stellen. Die Frage danach, was ist richtig, was ist falsch, wie gelingt mein Leben?
Was bedeutet das denn eigentlich? Ich frage mich ganz oft, was ist wirklich richtig? Was bedeutet richtig auch und was ist verantwortungsvoll? Es gibt begegnet einem ja bei allen möglichen Entscheidungen.
Also ich habe es erfahren oder ich habe selbst erlebt, dass wir in einer Runde zu Freunden zusammensaßen und dann kommt es zum großen Lästern. Das macht man ja doch manchmal ganz gerne. Aber dann, wenn es dann doch Personen betrifft, wo du sagst, eigentlich müsste ich hier was sagen. Eigentlich trifft das gerade jemanden, der wirklich, wirklich schwer in Ordnung ist und das ist einfach unfair, was hier gesagt wird. Und ich habe nicht den Mut. Ich habe nicht den Mut, was zu sagen und habe danach einfach ein schlechtes Gefühl. Einfach das Gefühl, das war nicht gut.
Aber ne, du beschreibst das gut, ne? Diese Wirklichkeit. Ich fühle einfach intuitiv in mir, das ist gut, das muss ich jetzt tun oder das ist jetzt genau das Angebrachte. Auf der anderen Seite, das hätte ich besser nicht getan. Das war eigentlich nicht in Ordnung. Ich habe damit jemandem geschadet. Ne? Und das ist das, was wir bei uns Menschen das Gewissen nennen. Das Gewissen, in dem wir im Innersten für uns klar haben und merken und fühlen und irgendwo auch mit uns selber diskutieren, was ist eigentlich richtig und was ist eigentlich falsch oder was ist gut, was ist böse, wenn man es mal so sagen will. Das Gewissen als so eine Art Richtschnur.
Ja, aber wenn ich das so sehe, in meinem Freundeskreis zum Beispiel, da scheint es mir so, als ob es ganz viele unterschiedliche Gewissen gibt. Weil es gibt Leute, die sagen jetzt zum Beispiel, da ein Beispiel, ja gut, hat er Pech gehabt, keine Ahnung, soll sich selbst verteidigen. Und mir scheint es einfach so, dass es nicht ein Gewissen gibt, irgendwie einen Maßstab, an dem man irgendwas ausrichtet, sondern ganz viele unterschiedliche Sachen, an denen Leuten ihr Handeln ausrichten einfach. Deswegen, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, also die Erfahrung, die man dann schon macht, ist, dass sollte man zum Beispiel in diesem Moment dann einschreiten und sagen, ja, also das können wir so nicht machen, dass dann sehr wahrscheinlich ist, dass mindestens einer in der Runde sagt, was bist du für ein Sensibelchen und oh, gut Mensch, oh, Weltfrieden sind wir auch alle für. Das heißt, dass man so ein bisschen schon verlächerlich wird. Und da sieht man eben tatsächlich ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass anscheinend die ethischen Maßstäbe nicht bei allen gleich sind und die Sensibilität für diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dann eine unterschiedliche ist.
Zumal das ja auch wirklich ganz verschiedene Dinge sind, die halt auch so ein, die halt hat sowas auch beeinflussen. Also wenn ich mir so meinen Freundeskreis angucke, die kommen ja auch aus verschiedenen, ich meine, Familien, Umgebungen, die haben verschiedene Berufe, verschiedene Ausbildungsformen, Studium oder Schule oder was auch immer. Das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, der dann da auch reinspielt. Ne? Also wie dann hat sich so ein Gewissen auch formt und wonach sich das ausrichtet, welche Prioritäten man setzt. Und ich denke, da ist halt das soziale Umfeld ist da zum Beispiel ein ganz großer Knackpunkt. Generell einfach mal, nur um so festzuhalten, dass da wirklich verschiedenste Einflüsse gibt.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, inwieweit kann man dann jemandem einen Vorwurf machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, dem zum Beispiel in der Familie nie gesagt worden ist, dass es nicht gut ist, über andere Leute schlecht zu reden, dann kann es schon sein, dass ich dem sozusagen nicht den Vorwurf machen kann, dass er dafür jetzt nicht vielleicht ganz so sensibel ist wie ich. Vielleicht übertreibe ich dann auch in der Situation einmal. Und dann ist ja sozusagen auch ein weiterer Faktor, auf den immer alles geschoben wird, Medien. Also wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, Sensibilität gegenüber Gewalt, da würde vielleicht der eine oder andere, haben wir unterschiedliche Hemmschwellen. Und auch da würde ich ja dann eher davor zurückschrecken, so jemandem einen Vorwurf zu machen, ja, du kannst nicht so gewalttätig sein, du kannst nicht so schroff mit mir reden, wenn der sagt, ja, aber warum? Ich sehe das tagtäglich oder ich erlebe das tagtäglich, ich spiele tagtäglich am Computer, was auch immer. Es kann auf jeden Fall sein, dass das einfach unterschiedliche Hemmschwellen sind. Kann ich das dann so jemandem zum Vorwurf machen?
Man kann es ja eigentlich nicht verurteilen. Weil ich meine, wenn dieser Mensch eine andere Bildung hat, eine andere Vergangenheit als man selbst, dann er kann es ja nicht anders wissen. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt eine Bildung von meinen Eltern bekommen, ich habe bestimmte Freunde gehabt, ich habe eine bestimmte Schule besucht und eine andere Person hat ein komplett anderes Umfeld gehabt und hat auch nie praktisch Informationen über mehr erhalten. Das heißt also, ich finde, man kann dieser Person eigentlich keinen Vorwurf machen, oder?
Zumal dann auch oft die Bemerkung kommt, ja, jetzt zum Beispiel was Gewalt angeht. Also man redet ja nur drüber und das ist halt eben auch Realität. Und das wollen wir mal nicht so sagen. Gewalt zum Beispiel existiert überall oder ein gewisses Elend oder was auch immer. Ich meine, ob es jetzt Computerspiele sind oder ob es Zeitungen oder was auch immer. Ich meine, eine gewisse Abstumpfung, die erfährt da irgendwie jeder. Und dann wird halt eben oft gesagt, ja gut, das ist einfach Realität. Und man weiß dann auch gerne einfach so die Verantwortung ein bisschen auch von sich. Ja, ist halt auch Bequemlichkeit.
Das
fällt einem ja auch leicht. Würde ich ja auch machen, würde ich ja auch sagen. Ja gut, das ist halt das ist aber jetzt halt die Realität. Man kann sich selber davon eigentlich schön bequem so ein bisschen trennen.
Ja, es scheint aber eigentlich irgendwie wie so einfach den einfachsten Weg zu gehen. Und genau. So ein bisschen so, ich suche gar nicht nach mehr Informationen, ich will gar nicht mehr wissen, ich will mich gar nicht weiterbilden, sondern es ist okay, so kann ich praktisch mein Gewissen im Grunde genommen klein halten, sodass ich halt so vieles wie möglich machen kann.
Also man kann also schon sagen, dass wir eine Verantwortung haben. Also dass wir zwar was mitbekommen, aber dass wir irgendwo uns selbst eben auch bilden müssen.
Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der hier so ja auch deutlich wird. Ne? Also es gibt auf mein Gewissen gibt es ganz viele verschiedene Einflüsse. Und dem ist ja jeder Mensch ausgesetzt. Nun sagt es ja, ob das der Freundeskreis ist, die Eltern, die Medien, die Schule, irgendwelche Dinge, die ich lese und. Und dann kann man ja eigentlich zu dem Schluss kommen, ja, jeder lässt sein Gewissen so prägen und das ist dann das Ergebnis und dann leben wir mal alle schön drauf los. Aber irgendwie merken wir dann, das klappt ja nicht so ganz, sondern die Frage ist ja, wo kommen diese gemeinsamen, verbindenden Maßstäbe her, wo eigentlich jeder sagen müsste, also das ist richtig und das ist falsch. Denn wenn jeder sein Gewissen zum letzten Maßstab macht, dann knallt es irgendwann, wenn die verschiedensten Ansichten aufeinander kommen. Ich glaube, das gibt es ja auch, ne, wo ja. Streit und Auseinandersetzungen in allen möglichen Dingen, ob in einer Partei, in einem Verein, dann ist das letztliche Ergebnis der total verschiedenen Auffassung. Nur so kann man nicht in Frieden leben. Was wir im Kleinen erleben, erleben wir auch im großen Krieg, ist letztlich Ergebnis total verschiedener Gewissensauffassungen dessen, was vermeintlich richtig ist.
Ja, und interessant ist ja auch die Beobachtung, dass, du hast gerade eben angesprochen, dass es so viele verschiedene Faktoren gibt, die auf ein Gewissen, auf die Bildung eines Gewissens einwirken. Genauso erkennt man ja mit der Zeit auch, ich sage jetzt mal, die Kurzlebigkeit solcher Faktoren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Elternhaus. Es gibt, also ich glaube, als 6-7-Jähriger würde man im Zweifel immer sagen, die Eltern haben immer recht. Und wenn andere Eltern was anderes sagen, dann ist das, was meine Eltern sagen, sicherlich richtiger und sicherlich besser. Und vielleicht irgendwann mit der Zeit, weiß nicht, Pubertät und dann eben junges Erwachsen werden, merkt man dann vielleicht auch schon, naja, meine Eltern haben mir vielleicht auch viele Dinge aus einer sehr bestimmten Perspektive mitgegeben. Also wie häufig erlebt man das, dass Kinder zum Beispiel von ihren Eltern mitgegeben bekommen haben, setz dich durch, Ellbogen, wenn du was werden willst, dann musst du anderen zeigen, dass du Leader-Typ bist, dass du eine Führungskraft bist. Und irgendwann merkt man, damit kommt man nicht besonders weit. Man ist vielleicht eine Zeit lang ab und zu irgendwo der Leader, aber man ist absolut teamunfähig. Oder man ist zum Beispiel, dann wenn es darauf ankommt, im Team zu arbeiten, ist man dazu überhaupt nicht in der Lage. Und dann ist es schon so, dass man dann auch in Frage stellt, inwieweit haben Eltern damit recht gehabt, mir diese ethischen Maßstäbe mitzugeben.
Oder ein anderer Punkt wäre zum Beispiel auch im Freundeskreis. Ich meine, wir erleben das, denke ich, mal alle. Also mir ist das halt besonders deutlich geworden, wie sich mein Freundeskreis einfach auch verändert hat. Das ist am Anfang, ist das dann irgendwie Schule, Grundschule, dann Gymnasium. Und dann geht man vielleicht ins Studium oder in die Ausbildung, vielleicht mal an einen anderen Ort. Man bekommt einfach mit anderen Leuten zu tun. Man macht sich auch mehr Gedanken über andere Dinge, ist vielleicht auch mehr in irgendwelchen Organisationen, Vereinen aktiv. Und dann weitet sich das auch alles. Und dann ändert sich halt auch das persönliche Umfeld. Und dann eben auch wieder, sag ich mal so, die Wertmaßstäbe, die dann für einen in dem Moment gerade wichtig sind. Und das kann ja dann auch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss sein.
Das ist oft ziemlich offensichtlich. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe eine Freundin, man hat richtig gemerkt, wie die ist von einer Freundesgruppe, hat sie in eine andere gewechselt und das hat ihre komplette Persönlichkeit und das hat ihren ganzen Umgang total verändert. Und ich glaube, dass man selbst, weil man ja wirklich immer so ein subjektives Empfinden hat, dass man selbst das gar nicht merkt, auch wie man oft beeinflusst wird. Und ja, deswegen, das unterstützt das eigentlich.
Aber wir merken, wieso diese Frage aufsteigt, aus allem so, ne, unter den ganz verschiedenen Einflüssen, auch den verschiedenen Lebensphasen und den daraus kommenden auch verschiedenen Auffassungen, die man hat. Ne? Also was ich früher vielleicht für richtig gehalten habe, halte ich jetzt für total falsch oder was mir früher der gesagt hat, auf den zähle ich jetzt überhaupt nicht mehr, kommt doch irgendwo so die Frage, die du am Anfang ja gestellt hast, Momo, ne? Wie kann ich denn jetzt richtig leben? Darin steckt ja, nach welchen gültigen oder vielleicht auch endgültigen Maßstäben kann ich leben? Da gibt es ja solche Beispiele, an denen man das mal so überlegen könnte. Ne? Wir haben in Deutschland im Jahr, glaube ich, so um die 110.000, 120.000 Abtreibungen. Ne? Selbst da gibt es eine Gruppe von Leuten, die sagt, ja, ist okay. Aber eigentlich spüren die allermeisten, es ist nicht in Ordnung, dass dort das Leben eines Menschen in einem sehr frühen Stadium untergebrochen oder sagen wir es ruhig einmal so hart, getötet wird. Aber woher kommt das, dass eigentlich die Mehrheit der Menschen sagt, Töten eines Menschen, das Leben eines anderen zerstören, ist nicht richtig? Woher kommt das?
Das ist auch vielleicht ein Punkt, dass man da, also dass man seine persönlichen Maßstäbe, wenn wir jetzt darüber reden, was sind denn allgemeingültige und stets fortdauernde Maßstäbe, dass man das auch gerne auf ein paar ganz wenige Dinge konzentriert, die man dann gerne als Naturgesetz oder Naturrecht oder was auch immer bezeichnet, am Motto, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Na gut, da ist das dann auch schon wieder ein bisschen relativ. Gerade auch, gut, du sollst nicht töten, das haben wir auch gerade in Deutschland, denke ich mal, recht schmerzhaft erfahren, dass das auch nicht immer, dass das auch nicht immer die oberste Maxime war. Und dass man da gerne sich auf so ein paar natürliche, zwischenmenschliche Dinge gerne so zurückzieht und dass dann so Sachen wie Abtreibung jetzt zum Beispiel, dass da schon stark relativiert wird und dass da schon sehr aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird und da ist ein, und da will man sich schon gar nicht mehr zu einem Urteil durchringen. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen die Problematik, dass man eigentlich nur recht kleine Lebensbereiche oder wenige Situationen abdeckt, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt richtig oder das ist falsch. Und dass alles, was darüber hinausgeht, wo man ein bisschen, sag ich mal, Denken interpretieren muss, dass man da dann eigentlich völlig alleine steht. Wenn man nicht irgendeine andere Leitlinie hat oder irgendeine andere, ja, ich will nicht sagen Vorgabe, irgendeine andere Richtschnur, an die man sich dann vielleicht auch halten kann oder an der man sich auch reiben kann.
Ja, auf der anderen Seite ist ja auch die Situation, wenn wir jetzt schon beim Beispiel Abtreibung sind, da wird ja jemand anders, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin gegen Abtreibung, weil da ein Kind getötet wird und ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, da würde jetzt vielleicht jemand anders seine Gewissensentscheidung in den Ring werfen, zu sagen, ich kann der Frau nicht zumuten, wenn sie sich dazu nicht in der Lage fühlt, ein Kind aufzuziehen, das sozusagen ihr das trotzdem zuzumuten. Das heißt, dann habe ich auf einmal die Situation, dass zwei Gewissensentscheidungen oder zwei Entscheidungen mit Berufung auf das eigene Gewissen aufeinanderprallen. Was mache ich denn dann?
Ja, aber da kommt auch gerade beim Thema Abtreibung wird das ja auch deutlich, da kommt ein Maßstab ins Spiel, der auch für viele, viele andere Gewissensentscheidungen gilt, nämlich der Maßstab der Würde und der unverletzbaren Würde eines jeden Menschen. Ne? Also die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im ersten Satz unseres Grundgesetzes. Was natürlich Überzeugung ist, ist ja aus irgendwas herausgekommen, dass wirklich ganz, ganz viele Menschen gesagt haben, das machen wir zu unserem obersten Leitsatz unseres neuen Lebens hier in dieser Republik. Und das ist ja nicht von ungefähr gekommen, das ist ja kein Satz, der vom Himmel gefallen ist oder der plötzlich allen zu einem Zeitpunkt X eingeleuchtet ist, sondern der kommt ja von wo. Und das ist auch ein Maßstab zu sagen, dein Gewissen irrt vielleicht, wenn du sagst, also dieses Kind steht mir im Weg, dann magst du das vielleicht für dich so sehen, aber das ist nicht in Ordnung. Und ich habe ein Kriterium, warum ich das sagen kann, das ist nicht in Ordnung, denn in Ordnung ist es, die Würde eines jeden Menschen, ob geboren, ungeboren, klein, groß, Mann, Frau, schwarz, weiß, alt, jung, zu fördern und alles daran zu setzen, diese Würde zu erhalten. Und das ist schon mal ein ganz maßgebliches Kriterium, dass wir, und da kommen wir jetzt, glaube ich, zum entscheidenden Punkt, diese Würde des Menschen daher verstehen, dass er nicht irgendein Zufallsprodukt ist, sondern das Bild eines Gottes, den wir in unserem christlichen Glauben bekennen. Und deswegen kann ich mich nicht beliebig gegen einen Menschen wehren. Und deswegen ist es immer ein Punkt des Gewissens, dass die Würde des Menschen eine große Rolle spielt. Und das kann man sagen zwischen irrendem Gewissen und gutem Gewissen oder böse und gut oder richtig und falsch. Ich glaube, da hat man schon mal einen Maßstab, der uns ja gegeben wird von der Ewigkeit her, von Gott.
Da hätte ich direkt mal eine Frage. Dann hieße das ja auch eigentlich, jetzt gerade im Beispiel der Abtreibung, vielleicht kann ich mich jetzt nicht so hundertprozentig reinversetzen in die Situation einer werdenden Mutter, aber es ist ja dann auch so, dass da einfach so viel zu, also da habe ich dann oft das Problem, wenn ich ja mit so Leuten rede, also die entweder in der Situation stecken oder halt eben, wenn es generell um das Thema geht, weil das ja sehr aufgeladen ist, in dieser Situation fühlt man sich ja einfach auch, dann ist man ja nicht in der Lage, wirklich objektiv eine Entscheidung treffen zu können. Ja, und dann heißt es ja, dann gibt es ja irgendwo dann auch die Notwendigkeit, dass man dann, also erstmal, das ist, denke ich mal, ein Riesenschritt und da habe ich dann einen riesen Respekt drauf, wenn es Leute gibt, die das wirklich schaffen, dann zu sagen, okay, das ist jetzt meine Situation, ich zoome quasi ein bisschen raus und versuche das mal nicht so in meine subjektiven Blickwinkel so zu sehen, obwohl es eine persönlich sehr schwierige Situation ist. Und da habe ich immer, also das kann ich nur wiederholen, das finde ich Wahnsinn, wenn es Leute gibt, die das halt eben schaffen. Aber das heißt eben auch, dass dann irgendwo dann die Notwendigkeit doch gibt, dass man dann irgendwo dieses Übergeordnete noch hat oder dass es entweder Leute gibt, die einem helfen, diese übergeordnete Position einzunehmen oder die einen halt auch daran erinnern.
Ja, oder dass man sich daran wenden kann, um irgendwie den Maßstab zu bekommen, weil man eben manchmal in dieser Situation ist, man ist sehr emotional, man ist einfach auch nicht in der Lage, physisch vielleicht, diese Entscheidung zu fällen und deswegen braucht man ja irgendwas, was Höheres, an das man sich wenden kann und eine andere Person kann ja, wenn sie mit mir, ich weiß nicht, verwandt ist oder so, in einer ähnlichen Situation stecken, sodass man dann immer eine sehr subjektive, einen sehr subjektiven Rat auch bekommt.
Also ich glaube, ne, das wird ja sehr deutlich in dem, was sie jetzt gesagt hat. Wir brauchen diese Maßstäbe. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, wie kann ich gut leben, wie kann ich was richtig machen und was ist nicht richtig. Und das ist ja etwas, was uns in unserem Glauben zugewachsen ist, aus der Heiligen Schrift, denn dort wird uns das Bild unseres Gottes in seiner ganzen Fülle vor Augen geführt. Du hast es eben zitiert, ne? Was am Anfang stand der Geschichte Gottes mit uns Menschen: Du darfst nicht töten, du darfst nicht stehlen, ja, du darfst das und jenes nicht. Ja? Das sind Maßgaben, die mitgegeben wurden bis hin dahin, dass Gott selber Mensch wurde in Jesus Christus und Jesus Christus uns auch gesagt hat, wie man leben kann und wie ein Leben richtig geht. Und er hat Maßstäbe aufgerichtet, die für uns einfach gültig sind. Aber hinter all dem, ne, wo schnell vielleicht einer sagen kann, also, ne, da kommen Gesetze und Verbote und Gebote rein und ach, da muss ich mich peinigen, das ist so schwer, das Leben, steht ja das Bild eines Gottes, der mich ziehen will und sagen will, hier, ich will, dass du richtig, dass du gut lebst, dass du mit anderen zusammenlebst, dass da Freude ist und Glück und Verstehen. Aber dazu gibt es Dinge, die ich dir mitgebe. Und die du die Freiheit hast, bei dir in deinem Gewissen zu erörtern, damit das richtig gelingen kann.
Das heißt, wenn, so wie du jetzt gerade darüber sprichst, also als wenn ich jetzt Gewissen definieren müsste, oder jetzt jemand mich fragen würde, ja, was siehst du denn vielleicht, weil wir haben wahrscheinlich häufig auch die Situation, dass wir mit dem Begriff Gewissen jonglieren und da unterschiedliche Verständnisse oder Definitionen gerade im Raum sind. Wie würdest du Gewissen kurz zusammenfassen?
Ja. Also ich meine, ich weiß jetzt gar nicht mit, es gibt viele Lehrsätze und so, ne, dazu, aber ich persönlich würde es so erklären, dass es hoffentlich verstehbar wird. Gewissen ist der ganz intime Ort in einem Menschen selbst drin, in dem Begegnung der Welt Gottes mit der eigenen Welt stattfindet und in dem Gott mir in der Fülle seiner Liebe etwas mitgibt für mein eigenes, konkretes, alltägliches Leben. Und indem ich selber mein Leben einbringen kann und frage Gott, was soll ich tun? Was ist richtig? Und dass ich von dort auch Impulse und Weisungen empfange. Also Gewissen, der Ort zwischen Gott und Mensch in mir. Vielleicht so kurz.
Und wie kann ich das pflegen, dass ich dieses Gespür nicht verliere? Dass ich einfach merke, da ist etwas in mir, was mich antreibt, was mich korrigieren möchte, was mich weiterführt?
Ja. Ich glaube, das, was du meinst mit dem Wort so Gewissensbildung. Ne? Wie kann ich das ausbilden, diesen Ort?
Ja, man hat ja irgendwie eine gewisse Verantwortung. Ja. Ich meine, wenn das Gewissen das ist, was du sagst, dann hat man, also denke ich, oder das ist mein Schluss daraus, dass man ja irgendwo eine Verantwortung hat, dass vielleicht auch, also dass man sich weiter darin bildet oder dass man mehr lernt, um das sozusagen so zu formen, dass ich besser leben kann. Ja.
Aber wie bildest du? Ne? Du, wie bildet ihr? Wie bilde ich? Wie bilden wir denn unser Gewissen? Wie machst du das ganz konkret? Ihr sitzt ja jetzt auch nicht hier und fangt heute an zu glauben, sondern ihr habt euch schon öfters gefragt, was soll ich jetzt tun und was sind denn da Kriterien, um das Richtige zu tun, um das vermeintlich Gute und Richtige zu tun? Das könnt ihr selber, glaube ich, beantworten.
Ja,
dass man aus Fehlern lernt. Man hat irgendwelche Fehler gemacht, man zieht daraus die Schlüsse und versucht das halt beim nächsten Mal besser zu machen. Oder man auch, dass man das bei anderen sieht. Man sieht, andere haben bestimmte Fehler gemacht und man würde jetzt in der Situation sagen, oh, ich hätte eigentlich genauso gehandelt, aber dann, dass man sieht, oh, das wäre vielleicht doch nicht der richtige Weg gewesen und deswegen versuche ich das sozusagen zu behalten und auch zu verinnerlichen dann.
Ich glaube aber, dass jetzt insgesamt, wenn ich jetzt auch an Gespräche mit Altersgenossen denke, ob sie jetzt nun einen katholischen oder christlichen Hintergrund haben oder nicht, dass man sich vor allen Dingen auch nach Autoritäten in der Gesellschaft umschaut. Ich meine, jetzt für einen katholischen Christen stellt der Papst und stellt die Kirche eine solche Autorität dar. Und sicherlich nicht zuletzt deshalb, weil sie seit 2000 Jahren besteht und ich dann mal davon ausgehe, wenn ich mir über eine Frage Gedanken mache, dass die Kirche wahrscheinlich in der Summe weiser und klüger ist als ich, kleiner 21-jähriger Zwerg, der sich gerade anfängt, darüber Gedanken zu machen. Das heißt, dann wäre da sozusagen die Information zu sehen, was sagt Kirche dazu, was sagt der Papst dazu, was leben andere Menschen innerhalb der Kirche. In diesem Punkt wäre jetzt auch so intuitiv, würde ich da auch nachschauen und gucken. Und ich glaube, es tun auch viele junge Menschen.
Ich glaube auch, oder also Kirche hat auch als die Gemeinschaft, die sich ja nicht selbst erfunden hat, sondern die Gott für uns erfunden hat und wo er gesagt hat, ich bin in dieser Kirche da und wirke durch sie, als solche hat Kirche einen Anspruch an dich, an mich ganz persönlich. Hör mal, wir konfrontieren dich mit dem, wo wir glauben, das hat Gott gesagt. Davon sind wir überzeugt und wir fühlen uns durch seinen Geist geleitet. setze ich damit auseinander. Das kann echt erstmal eine Herausforderung sein, kann auch anspruchsvoll sein, also, gerade in moralischen Fragen.
Ich finde, das wird immer dann besonders schwierig, auch sich mit dem ganzen Thema Gewissen auseinanderzusetzen, wenn man das Gefühl hat, man ist total zugemüllt. Wenn man das Gefühl hat, es kommen immer mehr Fehler dazu und das sammelt sich an und man hat die Möglichkeit, entweder man versucht sich durch diesen ganzen Haufen an Müll da durchzukämpfen, wo man irgendwann denkt, so da drunter, da ersticke ich ja drunter, wo man manchmal das Gefühl hat, ich möchte das eigentlich einfach nur hinschmeißen und wegdrehen und einfach nur nicht hingucken. So tun, als wäre es eigentlich gar nicht da. Einfach mal, weil man so viel sich aufgeladen hat. Und sich da dann das Gewissen weiterzubilden, zu sagen, oh, ich setze mich da hin und ich setze mich mit etwas auseinander, was nicht immer besonders angenehm ist, weil ich einfach sehe, oh, hier habe ich was falsch gemacht, hier habe ich was falsch gemacht, hier schon wieder und irgendwann denkt man, wow.
Ja, vor allem ist das dann auch irgendwie, denke ich mal, auch schmerzhaft, das so zu sehen, dass man dann einfach merkt, diese eigene Unzulänglichkeit. Und das, wo wir jetzt hier so gesprochen haben, das war ja auch immer das, was man sagt, okay, da ist jetzt was passiert, entweder habe ich was gemacht oder da war irgendwas außen oder ein Bekannter oder hat eine Autorität was gesagt, okay, jetzt muss ich das für mich verinnerlichen, jetzt muss ich damit arbeiten. Das ist natürlich eine Art, wie das halt passieren kann, aber wie wir dann halt schon gemerkt haben, das ist unglaublich schwer, das ist teilweise unmöglich, weil man eben auch den verstellten Blick dann irgendwie hat. Und da kann ich nur sagen, also ich hatte da am Anfang dann ganz sicherlich auch meine Probleme mit, aber das kennt man so als Erstkommunionkind und dann hört man das erstmal von der Beichte. Und dann geht man so, ja gut, dann geht man halt hin, weil gehört also zur Erstkommunion, macht ja jeder, zweite Klasse oder was. Und dann muss man das da erzählen, dann als Kind, dann, keine Ahnung, dann misst man dem nicht so die große Bedeutung, weil dann erzählt man halt, man hat dann, keine Ahnung, hat dann mal zu viel genascht und sowas und dann ist auch gut. Und dann geht dann der Priester hin und sagt, okay. Und dann irgendwann macht man sich ja dann später mal Gedanken über, was soll das eigentlich? Dann setze ich mich da rein und jetzt erzähle ich einem anderen Menschen wirklich teilweise tiefste innere Fehler, die ich gemacht habe, teilweise Ängste, was weiß ich. Ich muss mich da wirklich total öffnen. Und dann ist das natürlich problematisch, weil es halt immer noch, und man denkt halt, ja gut, ich spreche halt einfach jetzt zu einem Menschen. Mhm. Und dann war es für mich ganz interessant, irgendwann mal so da auch durch Gespräche und auch durch Erfahrungen von anderen Leuten einfach mal so den anderen Blickwinkel zu bekommen, dass das eigentlich eine unglaubliche Befreiung ist. Erstmal, dass man sich wirklich sicher sein kann, also ich habe da ein ziemlich großes Vertrauen mittlerweile, dass das wirklich im Beichtstuhl bleibt. Also ich habe wirklich das jetzt noch nie erlebt, dass da irgendwie groß später nochmal rum erzählt wurde oder sowas. Also denke ich mal, dieses Vertrauensverhältnis hat man auf jeden Fall, weil man auch in Ruhe mit jemandem sprechen und man kommt einfach dann, sag ich mal, man kommt dann da raus, man ist dann irgendwie auch befreit, weil man hat einfach diesen Satz auch mal zu hören, deine Sünden sind dir vergeben, das ist ja nicht purer, das ist ja nicht einfach nur so ein bisschen, das sind ja keine warmen Worte, so ein bisschen Seelenbalsam, sondern das ist ja auch, wenn man sich damit tiefer auseinandersetzt und wenn man da mal versucht hinterzusteigen, ist das ja eigentlich ein riesengroßer Akt und das macht uns nämlich genau eben das, was du gesagt hast, diesen Ballast, der dann... Das ist
auch
der
einmal wieder aufatmen.
Dann ist, das ist halt dieses Aufatmen. Man kann halt sagen, okay, es ist jetzt weg und ich kann auch wieder neu anfangen, genau. Und es ist halt in keinster Weise dieser Kontrollaspekt, ja, dass man dann irgendwie da immer hingeht und dann wird man immer geknechtet und muss dann irgendwelche Bußgebete beten und wenn man sich immer bewusst wird, ich bin so ein armer Sünder, sind wir natürlich auch, ist klar, aber dass man dann, dass halt eben auch dieser positive Aspekt da irgendwie reinkommt, das fand ich unglaublich, unglaublich bereichernd.
Also es ist im Grunde genommen, ne, habt ihr eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, was soll ich eigentlich noch zur Beichte erzählen, ihr habt das sehr schön gesagt auch, ne? Also wo gehe ich eigentlich hin mit einem Gewissen, wo ich merke, Mensch, da habe ich eigentlich gegen das verstoßen oder damit fühle ich mich schlecht jetzt oder ich merke einfach, das war nicht okay, ich habe jemandem wehgetan dadurch, nur weil ich eigentlich meinem Gewissen nicht gefolgt bin, weil ich zu schwach war, weil es mir zu anstrengend war, weil es nicht en vogue war, weil andere auch im Strom mitgeschwommen sind und so weiter. Und da gibt es in unserem Glauben den Ort, wo mir mein Freund Jesus Christus auf den Kopf zu zeigt, deine Sünden sind dir vergeben, geh und tu es nicht mehr. Und das ist entscheidend. Es ist ein Reinwaschen, ein Klarstellen, dass ich als schwacher Mensch, der ich den Anspruch habe, in Freiheit mit einem Gewissen zu leben, wo ich Gott begegne, dass ich immer wieder auf den richtigen Weg kommen kann.
Das war ein wunderschöner Aspekt, finde ich, unseres Glaubens, auch dass unser Gott so barmherzig ist. Und ich denke, dass das war eine wirklich sehr ergiebige Sendung. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Bis dann.